wenn Leute damals vielleicht eine Kutsche gefahren haben und jetzt umsatteln müssen auf ein Taxi. Die Leute, die das nicht machen, die werden dann vielleicht keinen Job mehr haben in Zukunft. Aber die Leute, die sagen, ich bin bereit für die Veränderung, sind die, die dann gut davon kommen. Und ich glaube, so wird es auch hier sein.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, KI-Trends 2024. In welchen Businessbereichen werden wir die größten Veränderungen durch künstliche Intelligenz erleben? Mit Gründer und CTO von FrontNow, Cedric May. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Redakteurin Elena Todeva.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Besser gründen. Heute sprechen wir über Trends im Bereich der künstlichen Intelligenz, die du dir 2024 auf keinen Fall entgehen lassen darfst. Die rasante Entwicklung von KI-Technologien hat in den letzten Jahren zu zahlreichen Innovationen geführt. Deshalb sind wir gespannt, was uns in diesem Jahr erwartet. Was das ist, wird uns heute Cedric May verraten. Hallo Cedric, willkommen im Podcast.
Hi, freue mich dabei zu sein. Hallöchen.
Cedric, welche sind deiner Meinung nach die wichtigsten KI-Trends für 2024?
Ich glaube, generell ist das, was uns am ehesten jetzt begleitet, generative KI, die Large Language Models, wie das bei ChatGPT ist. Aber ich glaube, da kommen auch viele andere Themen auf uns zu. KI allgemein im Alltag, ja. Natürliche Sprachverarbeitung, also die Erkennung und die Ausgabe von synthetischer Sprache macht riesige Sprünge. Autonome Systeme wie selbstfahrende Autos und Roboter. Das Quantum-Internet, wenn es dann kommt, ja. Und allgemein in verschiedensten Bereichen, wie zum Beispiel in der Personalisierung, in Kreativindustrie und Unterhaltungsindustrie ist es sogar so, dass es eingesetzt wird. Ich glaube, wenn man die richtigen Regularien setzt und gerade wenn man auch schaut jetzt so in Richtung ethischer Verwendung von künstlicher Intelligenz, dann werden wir da spannende Anwendungsfälle finden in den nächsten Monaten, Jahren.
Danke für den Überblick. Dann fasse ich an dieser Stelle nochmal zusammen. Wir werden Entwicklungen sehen bei der generativen KI im Bereich der autonomen Systeme und des Quantum-Internets, bei der Personalisierung und in Sachen Gesetzeslage. Und nun stellt sich bei mir die Frage, welche Anwendungsgebiete wird es für diese Trends geben?
Gerne. Also gerade KI ist ja ein weites Feld. Und ich meine, mit generativer KI haben wir einen Bereich, der inzwischen fast jedem geläufig sein sollte. Das kennt man aus den LLMs, wie das jetzt bei ChatGPT der Fall ist, aber auch bei zum Beispiel Bildgenerierung und sowas. Ja. Aber ich glaube, gerade im Bereich LLMs sehen wir jetzt eine rapide Steigerung der Qualität der Ausgaben. Wir haben jetzt letztes Jahr noch GPT 3.5 gehabt. Das war mittelmäßig gut. Jetzt sind wir bei GPT-4, vielleicht nächstes Jahr oder dieses Jahr schon GPT-5. Gerade jetzt in den letzten Tagen kam ja auch das neue Modell von Google, das Gemini Ultra, raus. Also da tut sich richtig viel. Und die Anwendungsfälle dafür sind vielleicht bei den meisten schon geläufig, mein Content generieren allgemein. Mhm. Ja? Sowas wie E-Mails schreiben, Zusammenfassung von langen Texten machen und sowas, Übersetzungen machen. Das sind alles Themen, die man im Alltag wahrscheinlich viel einsetzt. Aber auch zum Beispiel in die Programmierung. Ja, da haben wir, wenn wir jetzt mal auf GitHub schauen, die haben gesagt, dass ungefähr 40% des Quellcodes, der momentan von Programmierern entwickelt wird, schon von künstlicher Intelligenz generiert wird. 40, das ist immens. Mhm. 40% sind das inzwischen. Und deswegen, das ist eine große Unterstützung in der Softwareentwicklung. Aber auch im Kundensupport. Ja, also Chatbots werden smart. Ne? Wir machen das bei FrontNow ja auch. Wir haben den FrontNow Advisor, der künstliche Intelligenz kombiniert mit Wissen, das das Unternehmen zum Beispiel hat. Und daraus ergibt sich halt eine ziemlich gute Customer Experience. Also man hat sowas wie eine Beratung im Laden hat man endlich auch online. Also das ermöglicht ganz viele neue Geschäftsmodelle in dem Bereich. Mhm. Und außer dem Geschäftlichen, wie man das einsetzen kann, denke ich, wird künstliche Intelligenz halt auch in den Alltag einziehen. Ob das jetzt die Sprachassistenten sind, müssen wir nur schauen auf die WWDC von Apple dieses Jahr. Ich glaube, da wird es eine große Neuerung geben in Richtung Siri. Ja, also vielleicht wird Siri endlich mal smart. das gleiche für Google Home und Co. Mhm. Ich glaube, da werden wir eine krasse Verbesserung sehen. Die ganze Smart-Home-Integration wird inzwischen halt irgendwann so sein, dass man vielleicht gar nicht mehr mitbekommt, dass man richtig mit dem Computer spricht, sondern eher so, dass man gar kein Keyword mehr braucht, sondern es versteht, das ist eine Aufgabe, die kann ich erledigen, okay, dann mache ich das. Ja. Mhm. Und das ist alles zugrunde liegende Technologie, die da verwendet wird. Das ist halt gerade so diese Natural Language Processing, Learning, Sprachverarbeitung, Spracherkennung, Sprachgenerierung, Synthese. 11 Labs hat da ja zum Beispiel auch ein Sprachmodell jetzt rausgebracht, das wirklich authentisch nach Mensch klingt. Ja, da gibt es eine Studie, das sagt, dass diese generierten Stimmen zum Teil von Menschen eher als menschliche Stimme erkannt wird, als die wirkliche menschliche Stimme. Das muss man sich mal geben. Ja, also da glaube ich, das ist spektakulär. Oder wenn man überlegt, wie das hinterher im Einsatz mit VR und AR-Headsets ist und man zum Beispiel Live-Übersetzungen hat, ja, jemand redet mit dir und du kannst dann mit der anderen Person in der gleichen Sprache live irgendwie kommunizieren. Da gibt es unzählig viele Anwendungsfälle, die wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder Jahren jetzt sehen werden. Mhm. Und ich glaube, gerade auch so, ne, aus unserem Bereich, also die KI-gestützte Personalisierung, ja, wie können wir dafür sorgen, dass wenn man auf so einen Online-Shop drauf geht, der sozusagen weiß, was ich möchte und mich versteht, meine Intention im Prinzip, die ich habe oder mein Bedürfnis erkennt, ich kann das dann zum Ausdruck bringen und es bietet mir eine Lösung an, das ist natürlich deutlich interessanter, als wenn ich so eine Suche habe, die mich einfach nicht versteht, ja, und ich dann wie mit einem Roboter sprechen muss oder die Chatbots, die es damals gab. Mhm. Was ich aber besonders spannend finde gerade so, sind wirklich die autonomen Systeme. Ja, also wenn man mal schaut so auf das autonome Fahren, das kennt jeder wahrscheinlich jetzt schon von Tesla oder selbst mit Mercedes heutzutage ist ja ein autonomes Fahrmodus schon fast enthalten, ja, zumindest ein Spurhalteassistent. Und das wird natürlich krass ausgebaut. Jetzt gibt es einige Regionen auf der Welt, wo autonome Fahrzeuge komplett ohne Fahrer schon fahren dürfen. Mhm. Das heißt, wir haben wahrscheinlich in Zukunft Autos auf der Straße, die gar nicht mehr wirklich nach Autos aussehen, wo die Unterhaltung viel wichtiger wird oder man sich gegenüber sitzt und wirklich eine Konversation führen kann, ohne dass man sich auf den Straßenverkehr achten muss. Und das Gleiche gibt's, also die autonome Entwicklung gibt's natürlich auch im Roboterbereich für humanoide Roboter. Tesla zum Beispiel, ja, mit dem eigenen humanoiden Roboter, hauptsächlich auch für Fertigung und Co. Aber jetzt gerade auch von Google und Stanford wurde ein Roboter vorgestellt, der im Haushalt helfen kann. Mhm. Dann brauchst du in Zukunft nicht mehr deine Wäsche selbst waschen oder das Geschirr abspülen. Ja. Das sind Sachen, die klingen so, als kämen sie aus einem Film wie iRobot oder so, aber eigentlich sind es Sachen, die es relativ nah da sind. Das heißt, in wahrscheinlich Kürze schon die ersten kaufbaren Roboter da sein werden. Ich habe das gerade bei LG und Samsung gesehen, die auch in dem Bereich ein paar, sag ich mal, kleine Home-Accessories gebaut haben. Das wird ganz spannend jetzt in den nächsten Monaten, was da rauskommt.
Und was erwartet uns im Bereich des Quantum-Internets?
Quantum-Internet ist ja ein bisschen so angelehnt an Quantencomputer und Quantencomputer sind ja eigentlich ein hervorragendes Match für LLMs oder allgemein für KI-Systeme, weil sie ja nicht nur Einsen und Nullen, sondern alles, was dazwischen ist, im Prinzip zur Berechnung nutzen. Und künstliche Intelligenzmodelle sind ja eigentlich nur Wahrscheinlichkeitsmodelle. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeitsmodelle brauchen enorme Rechenressourcen und dafür ist so ein Quantencomputer natürlich eigentlich perfekt. Wenn man jetzt überlegt, so ein neuronales Netzwerk, das ist nicht immer präzise. Deswegen spricht man ja auch von Halluzinieren, wie wir das auch beim Menschen haben. Manchmal verbindet man die Neuronen nicht richtig. Mhm. Und das Gleiche ist auch beim Quantencomputer der Fall. Wenn wir da schauen, beim Quantum Internet geht es aber darum, die Systeme zu vernetzen, also künstliche Intelligenzsysteme oder allgemein Schnittstellen zwischen solchen Systemen zu schaffen. Ich glaube daran, dass wir in naher Zukunft, sag ich mal, eine eigene KI zu Hause haben und aber auch dann auf der anderen Seite eine KI haben. Das heißt, man nutzt fast gar keine Apps oder Webseiten mehr, sondern man sagt nur noch, das ist mein Problem, lieber Computer, bitte löse es. Mhm. Ja, also wie aus so einem Science-Fiction-Film und dann guckt er entweder in irgendeiner App nach oder auf einer Webseite oder spricht mit einem anderen KI-System, um dieses Problem, was du hast, zu lösen. Also das ist noch ein bisschen Forschungsarbeit, was da reingehen muss, aber ich glaube mit Rabbit Air One zum Beispiel aus den USA, was da vorgestellt wurde, dieses kleine Gerät, das für dich die Dinge erledigen kann, das ist etwas, was schneller kommen wird, als wir denken.
Mhm. Dann haben wir noch gesprochen über die Personalisierung.
Ja, ich glaube, Personalisierung ist in allen Bereichen, das wird schon seit Jahrzehnten wie die Kuh durchs Dorf getrieben, aber so richtig personalisiert war bisher noch keine Erfahrung. Ich glaube, in Zukunft wird das, was man konsumiert, genauso dargestellt, wie man es gerne hätte, wie eigene Vorlieben sind. Also es passt sich an mein System an. Ich muss mich nicht an die Nutzung zum Beispiel einer bestimmten Webseite anpassen, weil die möchten, dass sie haben sich irgendein System überlegt, ja, hier ist die Sucheingabeleiste, hier ist das, ich stelle die Information da, sondern die Seiten passen sich an dich an. Mhm. Das heißt, die KI ist in der Lage, ja, zu verstehen, was du am liebsten magst und priorisiert die Sachen zum Beispiel dann entsprechend auf einer, weiß ich was, Kategorieübersichtsseite für irgendwelche Produkte im Online-Shop, weiß es, die Produkte wirst du auf jeden Fall mögen. Das ist schon mal der einfachste Anwendungsfall, aber aber es kann auch hinterher wirklich dahin gehen, dass wir, ich sag mal, gar nicht mehr diese altmodischen Interfaces haben, die wir jetzt kennen, wo du, sag ich mal, ein Fenster hast oder Apps, sondern vielleicht einfach nur noch einen Assistenten, mit dem du sprichst oder wo du deine Eingabe reingibst, was das Problem ist, und es löst das dann für dich. Und das aber mit genau dem Wissen zu dir. Wenn du sagst, ich mag gerne blaue Fahrräder, dann wirst du wohl auch blaue Roller lieber mögen als rote. Also das lernt sozusagen mit der Zeit, das System lernt mit der Zeit dazu, und das ist etwas, an dem wir da gerade bei Frontnow arbeiten.
Mhm. Und natürlich ein Thema, das man hier auf keinen Fall vergessen kann, ist die Regulierung, die Gesetzeslage. Wie sieht's damit aus in 2024?
Wir haben jetzt ja in der EU zum Beispiel den EU AI Act, der zum einen, glaube ich, eine gute Grundlage erstmal ist. Wir haben an einigen Stellen natürlich eine starke Regulierung. Das ist aber auch richtig so, wie ich finde, gerade im Gesundheitsbereich oder halt in der Arbeit von Foundation Models, also wie das zum Beispiel ein GPT ist, haben wir in der Regel sehr starke Regulatorien, die sagen, du musst zum Beispiel nachweisen, wie die Trainingsdaten aussehen, was ist das, womit das Modell trainiert wurde, um auch ein bisschen zu erkennen, okay, ist das vielleicht ein Biased-Modell, ein Modell, das, sage ich mal, ein bisschen voreingenommen ist in eine gewisse vielleicht politische Richtung oder gewisse Trainingsdaten, die sage ich mal, eine Voreingenommenheit nicht ausschließen. Oder da spannend ist ja auch in dem Bezug dann, dass man sagt, explainable AI, ja, wir wollen eigentlich als Nutzer verstehen, wie Entscheidungen von der künstlichen Intelligenz getroffen werden. Mhm. Und das wird durch solche Regularien im Prinzip forciert. Gleichzeitig soll der AI-Act natürlich aber uns nicht einschränken, wenn wir kleine, sage ich mal, AI-Tools bauen wollen, die basierend auf diesen schon geprüften Modellen basieren. Deswegen würden wir uns da, glaube ich, selbst ins Bein schneiden, wenn wir da sehr, sehr harte Regularien hätten. Ich hoffe, dass es nicht so wie die Cookie-Consent-Regel wird von der EU hinterher in der tatsächlichen Anwendung, weil es hängt natürlich auch dann wieder an jedem einzelnen Land, wie es die Regeln genau interpretiert.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Spannend, dann wird sich dieses Jahr wirklich noch sehr viel tun in Sachen KI. Was ich mich an dieser Stelle frage, ist, welche Branchen wird KI dieses Jahr am meisten verändern? Welche Branchen werden am meisten betroffen sein von diesen Entwicklungen?
Ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, dass sich jede Branche verändern wird. Da ist wirklich keine von ausgenommen. Ich glaube, jeder, der denkt, meine Branche betrifft das nicht, liegt grundsätzlich falsch. Komplett falsch. Mhm. Weil ich kenne keine Branche oder mir ist bisher noch keine über den Weg gelaufen, wo ich sagen würde, KI verändert hier nicht irgendetwas. Ja? Es gibt Branchen, wo das enorm ist, was da verändert wird. Nehmen wir die IT-Technologiebranche. Ja, da ist nicht nur, dass Entwickler vielleicht in einigen Jahren überflüssig sind und jemand, der eine gute Idee hat, das mit der künstlichen Intelligenz selbst umsetzen kann, sondern auch allgemein die Kerninnovationen, die in dem Bereich gerade passieren. Das können Grundprodukte sein, die da ganz neu erfunden werden und ganz neue Plattformen entstehen, ganz neue Nutzerverhalten sich etablieren werden, dadurch, dass wir künstliche Intelligenz da implementieren. Aber es gibt auch Themen wie zum Beispiel das Gesundheitswesen. Beim Gesundheitswesen die Diagnose, ja, in der Therapie allgemein oder in der Verwaltung nur, ja, da wird sich richtig viel tun. Also man muss mal jetzt so sehen, ich hatte mal mit einem befreundeten Arzt das Gespräch und der ist eigentlich Kandidat, ich habe nicht mal ein Smartphone zu Hause. Und er hatte gesagt, er hatte jetzt ein paar Monate nach einem ganz schwierigen Fall sich die Recherche gemacht über mehrere Monate. Und dann meinte ich, ja, dann sag doch mal, was das Problem ist, weil wir haben auch einen KI-Berater, so ein Medical KI-Berater. Und dann habe ich das reingegeben und dann kam wirklich die gleiche Diagnose. Und er meinte, das ist der Wahnsinn, jetzt werde ich mir ein iPhone zulegen. Ja, und das Mindset verändert hat, das muss man überlegen. Also ich glaube, ansonsten in allen möglichen anderen Bereichen auch, Fertigungsindustrie ist klar, ne? Also da sehen wir ja schon die ganzen Roboter, aber das wird immer noch mehr automatisiert. Im Handel wird das E-Commerce noch ein besseres Kundenerlebnis bieten. Die Logistik, ja, also wie kommen denn diese Pakete zu uns? Solche Geschichten. Das sind alles Themen, die große Veränderungen mit sich bringen. Und ich glaube, da ist wirklich keine, selbst der öffentliche Sektor wird davon wahrscheinlich beeinflusst. Also auch wenn die sich wahrscheinlich hier in Deutschland noch ein bisschen wehren.
Und wie sieht's mit kreativen Branchen aus?
Das ist eine spannende Frage, weil das ist ja was viele Leute gesagt haben, dass es eigentlich erstmal sehr menschlich ist und deswegen vermutlich von künstlicher Intelligenz nicht so stark betroffen sein wird. Jetzt schauen wir uns aber mal DALL-E 3 mit Midjourney, Stable Diffusion Modelle an, die, sag ich mal, Künstler, die gemalt haben, schon mal ein bisschen verwirren, ja, und sagen, oh krass, ja, das ist, ja, wenn dann auch die Schreiberlinge von Drehbüchern auf die Barrikaden gehen, weil ChatGPT deren Job wegnimmt, oder jetzt mit neuen Modellen wie Suno, das ein KI-Modell, das Songs schreiben kann, wirklich gut, so dass es klingt, als wäre das wirklich von einem Topstar gesungen und komponiert. Naja, ich würde sagen, da verändert sich, glaube ich, viel, was das Mindset angeht.
Also bist du positiv gestimmt oder also wie siehst du dieses Jahr? Hast du das Gefühl, es werden sich Chancen ergeben?
Es ist grundsätzlich so, wenn solche neuen Technologien kommen, dass immer wieder Leute umdenken müssen. Ja, ich habe finde da immer das Beispiel ganz gut, wenn Leute damals vielleicht eine Kutsche gefahren haben und jetzt umsatteln müssen auf ein Taxi. Die Leute, die das nicht machen, die werden dann vielleicht keinen Job mehr haben in Zukunft. Aber die Leute, die sagen, ich bin bereit für die Veränderung, sind die, die dann gut davon kommen. Und ich glaube, so wird es auch hier sein. Derjenige, der bereit ist für die Veränderung und sich darauf einlässt und damit beschäftigt, der wird weiterhin ein tolles Auskommen haben. Die Leute, die sich dagegen wehren, ja, viel Erfolg.
So, wir haben jetzt viel über die Branchen gesprochen, die von diesen Veränderungen betroffen sein werden dieses Jahr. Wie sieht es mit den Berufsbildern aus? Gibt es welche, die es in 5 Jahren zum Beispiel nicht mehr geben wird? Das ist ja nicht unwichtig für die Businessplanung.
Ich glaube, wie gerade gesagt, es gibt viele, viele Bereiche, die sich einfach stark verändern. Ja, ob das zum Beispiel der Postbote ist. Ja, ich meine, es ist sowieso surreal, dass wir noch Briefkästen haben. Wenn man mal nach Dubai schaut, da gibt's gar keine Briefkästen mehr. Was ja auch logisch ist, weil die E-Mail das abgelöst hat. Hier in Deutschland haben wir immer noch Briefkästen, weil da Rechnungen ankommen müssen auf Papier, wofür Bäume gefällt werden. Ich glaube nicht, dass es das lange mehr geben wird. Selbst wenn man mal in die Logistik schaut, ja, Pakete, da wird es kleine Roboter geben, die über die Straße fahren oder Drohnenlieferungen und sowas. Das ist noch ein bisschen entfernt. Da gibt es ja die ersten Tests jetzt erstmal. Amazon macht da viel. Die haben da ganz wilde Konzepte, wie dann aus einem Zeppelin irgendwelche Pakete geliefert werden. Ich glaube, da sind wir noch so in der explorativen Phase. Aber das kann ich mir schon vorstellen, dass diese Berufe zumindest stark reduziert werden und dann nur noch vielleicht für die Hand geschriebene Postkarte der Postbote noch nach Hause kommt, was ja auch schön ist. Ich finde ja gerade das Menschliche, diese Fehler, die man nur hat durch, weiß ich nicht, eine eigene Handschrift oder sowas hat, das macht es menschlich. Und genauso wird es auch bei künstlicher Intelligenz sein. Leute, die vielleicht ihre Rede dann noch selbst schreiben und die nicht ganz so perfekt ist wie von der KI, das ist dann vielleicht das, was es persönlich macht. Ne? Aber grundsätzlich würde ich sagen, alles, was repetitiv ist, also wenn ich mir so kaufmännische Jobs anschaue, also oder Reisebüros, ja, Sachen, die man wirklich gut online abwickeln kann, Versicherungsmakler. Ich meine, so irgendwas vermitteln als Mensch, das ist eine repetitive Aufgabe, die brauchen wir nicht. Klar braucht man einen Ansprechpartner, wenn man irgendwie, weiß nicht, was ein gesundheitliches Problem hat und überlegen muss, wie man das irgendwie absichern kann. Da wird man immer noch vielleicht Menschen mal haben. Aber ich glaube, für die grundsätzliche Abwicklung von solchen Sachen, das können wir automatisieren. Einer meiner Lieblingsjobs, die hoffentlich wegfallen, ist der Buchhalter. Weil es tut mir wirklich leid, Leute, die diesen Job machen müssen, die von einer Rechnung etwas in ein anderes Programm reinkopieren müssen oder abtippen müssen. Also ich glaube, abtippen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das kann ich relativ sicher sagen.
Also repetitive Aufgaben und Berufsfelder, die diese Aufgaben beinhalten. Für alle, die nicht im Zeitalter der Kutsche stecken bleiben möchten, welche Schritte müssen Unternehmen jetzt gehen, damit sie morgen noch im Spiel sind?
Ich glaube, es gibt 2 Dinge, die wirklich essentiell sind. Das eine ist mal eine Investition in Technologie. Also die Bereitschaft, sich diese ganzen neuen Sachen anzuschauen, da zu investieren und zu sagen, ich glaube an das, ich möchte das einsetzen und ich möchte meine Effizienz zum Beispiel steigern oder ich möchte vielleicht sogar in dem Bereich eigene Geschäftsmodelle entwickeln und so ganz neue Einnahmequellen erschließen. Und das zweite, finde ich, ist Talente. Ich glaube, man sollte darauf achten, dass man sich Leute holt und mit Leuten zusammenarbeitet, die bereit sind, zum einen für diesen Wandel, aber auch bereit sind, Systeme wie zum Beispiel ein LLM richtig zu bedienen. Das heißt, das müssen Leute sein, die sich gut ausdrücken können. Leute, die wissen, was sie wollen. Weil ich bin davon überzeugt, dass Leute, die wissen, ganz genau, was sie wollen, sind auch die Leute, die das hinterher erhalten, weil so funktionieren die Modelle halt. Wenn man ganz genau und präzise sagen kann, was man möchte, kriegt man das auch. Wenn man das aber nicht kann, dann wird es für die Leute ein bisschen schwieriger. Dann kriegt man nämlich so eine 0815-Antwort zum Beispiel von so einem LLM. Ja, oder wenn man halt ein bisschen out of the box denkt und mal ein paar kreative Ansätze hat, dann kann man sich wirklich schnell auch eigene Lösungen bauen in Zukunft. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dann schauen wir mal nur zum Beispiel in die USA, wo ein Prompt-Engineer $200,000 verdient. Das zeigt ja, wie wichtig es ist, die richtigen Prompts zu definieren. Und genauso wird das, glaube ich, in vielen Bereichen sein. Jemand, der in der Lage ist, sein Problem ganz genau und präzise zu formulieren, der wird auch die richtige Lösung bekommen. Ansonsten würde ich sagen, muss man, glaube ich, grundsätzlich in so Dateninfrastruktur investieren. Was kann ich für Daten generieren im Unternehmen? Aus welchen Quellen können die kommen? Was für Daten habe ich irgendwie in meinem Unternehmen? Kann ich die digitalisieren? Kann ich die irgendwie zusammenfassen? Weil diese Daten sind hinterher Macht. Und diese Macht ist etwas Besonderes, weil ich glaube, wir haben zwar diese allgemeinen LLMs, die, sag ich mal, so ein gutes Allgemeinwissen haben. Aber in verschiedenen Branchen und verschiedenen Unternehmen gibt es ganz viel Wissen, das, sag ich mal, sehr speziell nur für die Branche oder in dem Anwendungsfall relevant ist. Das aber halt so ein LLM zum Beispiel noch nicht trainiert wurde mit. Und das wird, glaube ich, ein Trendthema werden in den nächsten Monaten und Jahren, dass wir, sag ich mal, sehr spezielle KI-Modelle sehen werden, die für einen ganz bestimmten Anwendungsfall feingetuned wurden. Und das sind dann Sachen, die im Prinzip wie ein ausgebildeter Mitarbeiter, das ist der Meister unter den LLMs. Und ich glaube, da haben wir etwas, was jeder theoretisch irgendwann sich bauen kann. Das geht ja jetzt schon, dass man, sag ich mal, es gibt ganz viele Tools, wo man seine Daten, die man im Unternehmen hat, sag ich mal, aggregieren kann. Und dann kann man da Fragen stellen. Und zum Beispiel dann sagen, ach, was habe ich denn eigentlich letzten Monat in dem und dem Bereich mal für einen Umsatz gemacht? Und dann auch eine Frage stellen, kannst du dir vorstellen, warum das jetzt weniger war als im letzten Monat? Und so kommt man ganz schnell zu guten Entscheidungen. Und deswegen, glaube ich, ist die Entscheidungsfindung etwas, was wir komplett modernisieren gerade. Wir sorgen dafür, dass die Entscheidung datenbasiert ist. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass wir datenbasierte Entscheidungen treffen. Das sollten wir eigentlich immer tun. Aber wir haben gelernt als Führungskräfte, aus dem Bauch heraus zu entscheiden, weil es immer so viele Entscheidungen gibt, dass man eigentlich nicht jeden Datenpunkt genau betrachten kann, um die perfekte Entscheidung zu treffen. Deswegen haben wir einfach aus Erfahrungswerten der Vergangenheit uns ein Bauchgefühl antrainiert, das uns geholfen hat, schnell über große Datenmengen drüber hinwegzuschauen. Aber im Regelfall schaut man damit nicht auf alle Datenpunkte. Und mit künstlicher Intelligenz bekommen wir diese Macht auf einmal. Wir können auf alles gleichzeitig schauen. Und das führt dazu, dass wir Entscheidungen treffen können, die wirklich auf Daten fundiert sind. Und das sind in der Regel auch die besten. Und wir haben das bei uns in der Firma intern so als Regel, das Argument zählt. Ja, wenn es eine gute Begründung gibt und die fundiert ist, zum Beispiel durch Daten, dann hat auch kein Titel oder sowas irgendwie Vorrecht, weil das ist einfach logisch. Und deswegen gibt's auch zum Beispiel bei, ich habe das letztens gesehen, das war so eine, glaube ich, eine interne Umfrage oder Studie von Mitarbeitern, die im Großkonzern gesagt haben, ich würde eher einem KI-Modell vertrauen als meinem Vorgesetzten, weil die denken, dass ihre Vorgesetzten etwas sehr emotional sind bei Entscheidungen und vielleicht auch beeinflussbar. Mhm. Ja. Und ein KI-Modell, das entscheidet basierend auf Fakten. Und das ist den Leuten lieber. Und deswegen, glaube ich, können wir damit viel, viel bewegen. Und das ist halt die Zukunft.
Also wenn ich das richtig herausgehört habe, zuerst ist ein wichtiger Faktor, das richtige Mindset zu haben, dann sich die Skills anzueignen, beziehungsweise Talente zu suchen, die diese Skills haben oder bereit sind, diese zu entwickeln, dann Daten sammeln und dann zuletzt, wie du gesagt hast, Entscheidungen treffen, die auf Daten basieren. Habe ich dich richtig verstanden?
Ja, absolut. Ich glaube, es gibt viele Punkte, die man noch beachten müsste. Aber ich glaube, wir sind in einer so frühen Phase, da tut sich noch so viel. Jetzt kann man noch gar nicht alles absehen. Wichtig ist, dass man offen ist für Neues und dass man sich auch reinfuchst. Und wenn es nur bedeutet, dass man mal das Upgrade macht von GPT 3.5 auf GPT 4, weil es ein besseres Reasoning hat und sowas, einfach mal das Maximale rausholen, was geht aus der aktuellen Situation. Und dann wird man, glaube ich, auch als Unternehmer einen kleinen Vorsprung anderen gegenüber haben.
Sehr schön. Und nicht mehr auf der Kutsche weiterfahren.
Korrekt.
Ich liebe diese Analogie. Vielen Dank, Cedric. Noch an dieser Stelle ein kurzer Hinweis, dass wir ein Webinar mit dir gemacht haben zum Thema Prompt Engineering. Wer das also nicht verpassen möchte, das gibt's jetzt auf YouTube. Da kannst du gerne lernen, wie du Prompts generierst, um das meiste rauszuholen aus den Ergebnissen. Cedric, danke für deinen Input.
Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und auch ein Dankeschön an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.